Ja, Hans-Richard Fischer war im Grunde genommen Journalist. Er ist Anfang der 1860er Jahre geboren worden in Schlesien in der Nähe von Breslau. Und er ist selber unter sehr armen Verhältnissen aufgewachsen, lebte zeitweise in einem Waisenhaus in der Nähe von Breslau, zwischendurch dann auch bei Pflegeeltern, konnte die Volksschule nicht beenden und hat sich dann aber doch hocharbeiten können, hat sich selbst Dinge beigebracht, im Selbststudium sein Wissen angereichert und arbeitete, wie gesagt, dann später vor allen Dingen als Journalist.
Das Buch, das beschreibt das, wie der Titel sagt, Leben der Armen und Elenden in Berlin Ende des 19. Jahrhunderts. Und der Autor, der nennt die Zustände, die er da betrachtet, modernes Elend. Wodurch zeichnet sich denn dieses Elend der Moderne aus?
Was er damit meint ist, es gibt die moderne Großstadt Berlin, die erste Millionenstadt im Deutschen Reich, eine der größten Städte der Welt seiner Zeit. Und durch die Industrialisierung, durch die Modernisierung hat sich natürlich auch die Gesellschaft verändert und Menschen werden an den Rand gedrängt und leben dort aus unterschiedlichen Gründen eben in Armut und in Elend.
Blicken wir mal im Folgenden auf diejenigen, die dieses Elend betrifft und denen der Autor dieser Sozialreportage, Hans-Richard Fischer, sich widmet in dem Buch. Welche Personen meint denn der Autor mit den Armen und Elenden und was waren deren Lebensumstände?
Es gibt ja drei ganz wesentliche Gründe für Armut. Das ist Krankheit, das ist Flucht, gerade in heutiger Zeit. Das ist Arbeitslosigkeit. Und was er gemacht hat damals, und das war das eigentlich Neue, er hat ähnlich wie Günter Wallraff viele Jahrzehnte später als investigativer Journalist sich eben an diese Orte der Armut bewegt. Er hat sich zum Beispiel verkleidet als Obdachloser und ist in ein Obdachlosenasyl gegangen und hat dann beschrieben, wie ist da die Lebenswirklichkeit, was findet er da vor? Und so hat er die verschiedenen Orte der Armut besucht. Das waren Armenhäuser, Waisenhäuser, sogenannte Irrenhäuser oder Irrenanstalten, wie sie früher hießen, Krankenhäuser, ein Leichenschauhaus besucht er am Ende des Buches, ein Arbeitshaus, den Magdalenenstift, ein Heim für sogenannte gefallene Mädchen, die Armut halt in die Prostitution getrieben hat und so weiter und so fort.
Mir ist gerade eingefallen, als Sie sagten, Armut beispielsweise ist eine Kontinuität, was Arbeitslosigkeit, was eben Armut und Elend produziert. Und ich dachte dann zu diesen großen Worten, die Sie da genannt haben, auch das Patriarchat. Denn Frauen waren auch in besonderer Weise von Armut und Elend Ende des 19. Jahrhunderts betroffen. Und jetzt, wo Sie den Magdalenenstift nennen, eben ein Ort, wo gefallene Mädchen Buße tun für Prostitution, mit der sie sich versuchen, über Wasser zu halten, da würde ich gerne auf das Hilfesystem und auch auf die verschiedenen Protagonisten des damaligen Hilfesystems eingehen, weil eben ist ja schon ein bisschen durchgeklungen, indem Sie den Magdalenenstift angesprochen haben, dass auch die Kirche vielleicht mehr als heute einen Stellenwert in diesem Hilfesystem hatten. Der Autor klappert unterschiedliche Einrichtungen Berlins 1887 ab. Das war eben nicht die Hauptstadt eines Sozialstaats, sondern Hauptstadt des Deutschen Kaiserreichs. Wie war denn damals das Hilfesystem in dieser Stadt organisiert? Also wer waren die Protagonisten, die sich um sozial Benachteiligte kümmerten? Und inwiefern gab es da, sagen wir mal, eine Koordination dieses Ganzen? Oder war das alles nur ein Akt der Nächstenliebe?
Was wir vielleicht alle noch aus dem Geschichtsunterricht wissen, ist, dass Bismarck ein ziemlich harter Hund war und dass er die Sozialdemokraten und die Kommunisten und die Gewerkschaften verfolgt hat. Und gleichzeitig hat er aber auch, um die Leute ruhig zu halten, eben dafür gesorgt, dass es die ersten Sozialversicherungen gab. Und das fällt eigentlich genau in die Zeit. Also 1883 gibt es ein Gesetz über die Krankenversicherung für Arbeiter. 1884 folgt dann das Unfallversicherungsgesetz und 1889, also zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, die erste Rentenversicherung, die Alters- und Invalidenversicherung. Das heißt, einerseits gibt es einen gewissen Schutz für Arbeiter, für einfache Menschen, den es vorher nicht gegeben hat. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Innovation. Aber natürlich sind die Bedingungen, unter denen gerade einfache Menschen, Arbeiter, Arbeiterinnen leben müssen, gerade im Vergleich zu heute, immer noch sehr prekär. Die Kirche, die hat natürlich eine doppelte Funktion. Zum einen ist es tatsächlich eine helfende, aber sie wird auch alimentiert vom Staat. Das heißt, es gibt Einrichtungen wie diesen Magdalenenstift oder andere. Und für das, was dort angeboten wird, es gibt auch Krankenhäuser und so weiter, unter der Führung der Diakonie oder der katholischen Kirche, dafür bekommt die Kirche dann natürlich auch Geld. Und das andere im Magdalenenstift, da geht es natürlich auch darum, die Werte der Kirche irgendwie dem Geltung zu verschaffen. Und zu der Zeit ist natürlich der Blick auf die jungen Mädchen und jungen Frauen, die sich prostituieren müssen, aus heutiger Sicht ein sehr zweifelhafter. Also da wird natürlich suggeriert, dass diese jungen Frauen selbst schuld sind an ihrem Schicksal. Und es wird nicht darüber geredet, was die Kupplerinnen und Kuppler denn da für eine Funktion haben. Die Freier, die eben zu diesen jungen Mädchen und Frauen gehen. Das ist natürlich irgendwie eine andere Wahrnehmung als heute. Aber dennoch ist dieser Magdalenenstift dann eben doch auch ein Ort, wo diese Frauen auf Zuflucht finden. Ja? Und sie müssen nicht auf der Straße leben und wo sie ja auch wieder anderen Bedrohungen ausgesetzt sind. Das ist natürlich besonders prekär gewesen. Also es gibt dann auch in diesem Buch Zahlen, zum Beispiel zum Frauenasyl, wie viele Frauen suchen dann diesen Ort auf und was sind die Gründe dafür? Das sind natürlich oft Frauen, die von ihren Männern verlassen wurden und die dann mit einem oder mehreren Kindern auf der Straße sitzen und die irgendwie schauen müssen, wie sie überleben können. Und das ist schon sehr dramatisch, was Fischer da an Beschreibungen in diesen Reportagen bereithält.
Ich möchte gerne auf die Leserinnen und Leser 1887 blicken, also auf die Frage, wen diese Sozialstudie von Hans-Richard Fischer denn überhaupt erreichte. Wir reden ja über eine Zeit, in der es weder Rundfunk noch Fernsehen, geschweige denn Internet gab. Wenn ich heute Radio mache, beispielsweise mit jemandem von der Wärmestube Halle spreche, dann habe ich immer noch im Hinterkopf, mal abgesehen von dieser Informationsweitergabe, auch, dass man durch solche Medien Druck erzeugen kann, auf politische Akteure, die wiederum wirklich was verändern könnten. Daher die Frage mit dem Blick auf 1887, welche Verbreitung erfuhr denn diese Studie? Also was wissen Sie darüber, wen diese Beschreibung der Armen und Elenden Berlins und deren Auffangmöglichkeiten und die Hilfeunterbringung, wen erreichte denn diese Beschreibung?
Dieses Buch ist insofern sehr modern gewesen, als dass es ein Kolumnenband war. Ja? Also diese Sozialreportagen von Fischer sind zuerst in der Zeitung erschienen, in der Vossischen, eine der großen überregionalen Tageszeitungen der damaligen Zeit. Und dort haben viele Menschen eben diese Reportagen aus dem Obdachlosenasyl, aus dem Armenhaus oder dem Arbeitshaus gelesen und später ist es dann in Buchform sehr erfolgreich in mehreren Auflagen gesammelt erschienen. Diese Reportagen haben durchaus viel Aufmerksamkeit erhalten. Sie sagten das gerade, es gab kein Internet, es gab kein Radio und so weiter. Und umso mächtiger waren natürlich Zeitungen. Es gab unendlich viele Zeitungen und das war das Leitmedium. Und dort haben sich alle informiert, die schreiben und lesen konnten. Und das waren zu der Zeit natürlich schon sehr viele. Das heißt, die Verbreitung dieser Texte war vergleichsweise sehr hoch. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was haben die jetzt bewirkt, in welche politischen Entscheidungen sind dann diese Reportagen indirekt eingeflossen. Aber es gibt Hinweise darauf, dass bedeutende Leute in der Berliner Politik dieses Buch, diese Reportagen wahrgenommen haben und die auch gelobt haben. Und das war eigentlich auch ein neues journalistisches Genre, der investigative Journalismus. Es gab natürlich sehr viel Literatur über Armut und über soziale Probleme. Bettina von Armin, das Armenbuch, was im Vormärz erschien, oder Autoren wie Ernst Ronke, aber auch ganz berühmte wie Dostojewski oder Charles Dickens, Zola, Stendhal, Gorki. Diese Autorinnen und Autoren haben sich alle irgendwie mit Armut und Elend auch beschäftigt, literarisch. Aber hier geht es halt um das wirkliche Leben. Da geht jemand, ein junger Journalist, an die Orte der Armut und beschreibt das eins zu eins. Das hat die Leute dann wahrscheinlich mehr berührt als ein fiktionaler Text.
Ja, Herr Graf, lassen Sie uns abschließend noch kurz auf heute blicken, beziehungsweise versuchen, einen Bogen zu spannen. Ich meine, 1887 ist wirklich lange, lange her. Vieles hat sich verändert und natürlich muss man alles in seinem geschichtlichen Kontext sehen. Nichtsdestotrotz haben wir in unserem Vorgespräch festgestellt, dass es doch auch Kontinuitäten gibt diesbezüglich. Also sowohl was die Lebensumstände von Armen angeht, als auch der Umgang mit diesen sozial benachteiligten Personengruppen. Wie sehen Sie das? Welche Kontinuitäten bzw. Brüche gab es, wenn man mal auf diesen großen Komplex schaut und die letzten 150 Jahre Revue passieren lassen, vielleicht gerade vor dem Hintergrund auch aktueller Herausforderungen?
Ja, ich glaube, eine Erkenntnis ist natürlich schon die, dass Armut eigentlich immer nur verwaltet wird. Ja, hier wird nicht mit aller Kraft begegnet. Es gibt immer die Ränder, es gibt immer Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen an diese Ränder gedrängt werden und für die sich erstmal niemand zuständig fühlt. Und das ist, glaube ich, die Kontinuität. Und auch, dass die Gründe für Armut immer sehr ähnlich sind. Also das ist, wie ich auch eben schon mal kurz sagte, Krankheit, Flucht, Arbeitslosigkeit. Aber wie wir auch wissen, in so einer reichen Gesellschaft wie der unsrigen, dass Alleinerziehende ein sehr großes Armutsrisiko haben und so weiter. Und das sind die Kontinuitäten. Es betrifft eigentlich immer die gleichen Menschen oder Gruppen von Menschen. Das andere ist sicherlich, dass der Reichtum eben schon immer ungerecht verteilt war und auch daran wird sich im Grunde genommen nie was ändern. Je reicher ein Land wird, umso besser sind vielleicht die Bedingungen in den Krankenhäusern, in den Sozialeinrichtungen. Wenn man jetzt dieses Buch von Fischer liest, hat man das Gefühl, eigentlich war das auch sehr menschlich damals. Es gab da schon natürlich auch Menschen, die helfen wollten. Das heißt, auch das ist eine Kontinuität. Es gibt die Leute, die sich einsetzen wollen und wirklich helfen wollen und was verändern wollen. Und es gibt die große Gruppe derer, denen es im Grunde genommen relativ egal ist.